Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Danke fürs Anhören, danke fürs Weiterempfehlen. Das hilft uns, dass dieser Podcast weiter wachsen kann und das tut er kontinuierlich. Ich freue mich gerne auch immer wieder über Feedback. Axel trifft findet ihr zum Beispiel auch auf Instagram, da gerne auch Likes und Kommentare da lassen. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, ein Künstler, den man getrost eine Legende der Popmusik nennen kann, denn er ist seit den 80ern ein internationaler Popstar, Marian Gold von Alphaville.
Ich sag mal so, ich freue mich sehr, dass wir miteinander mal auf diese Art und Weise zu tun haben, weil wir haben uns vor Jahren nicht wirklich sehen können. Ihr wart in Leipzig auf der Konzertbühne, ich war Backstage sozusagen an der Seite, weil wir der Radiosender waren, der zum Stadtfest euch mit eingeladen hatte. Und ihr hattet Hektik, wir hatten Hektik, wir haben uns nur von ganz Weitem gesehen und nicht bewusst.
Okay.
Jo. Und ich hätte eigentlich damals schon so viel Redebedarf gehabt, weil ich kann mich noch ganz deutlich dran erinnern, als ich euch zum allerersten Mal im Westradio gehört habe. Das war damals, glaube ich, Bayern 3. Und da lief Big in Japan und mich hat das vollkommen weggepustet. Ich bin so kurz davor auf Depeche Mode gestoßen übers Westradio, hab dann gehört Alphaville, Big in Japan und hab gedacht, wow, geile Nummer. Und ich habe mit meinem Kassettenrekorder, in der DDR gab es ja nichts, dann das Ding auch mitgeschnitten, hab's von vorn bis hinten gehabt, war glücklich und hab dann erst ein bisschen später dann in der Formel 1 mitbekommen, dass ihr ja Deutsche seid.
Achso, du dachtest, wir wären Engländer oder Amis oder so.
Ich wäre im Traum nicht draufgekommen, dass aus Deutschland Ost oder West eine Band so cool sein könnte, dass sie so cool klingt und so international.
Ja, weiß ich nicht. Also es war jetzt nicht unser Bestreben, international zu klingen. Aber wir hatten halt Vorbilder, die jedenfalls nicht aus Deutschland kamen. Das waren irgendwie Bands wie Orchestra Manoeuvres, unter anderem, oder eben auch Depeche Mode. Zumindest was die Depeche Mode Frühphase anging und so. Das waren natürlich Anhaltspunkte, ne, wenn man selber anfängt, Musik zu machen. Aber dieses Überraschungsmomentum ist ein paar Mal passiert. Also ich kann mich erinnern, dass wir, als wir in England das erste Mal Fernsehen hatten, das war Top of the Pops, dass die Leute auch eben davon ausgegangen sind, dass wir Engländer sind. Und erst als sie mit uns geredet haben und sie dann gemerkt haben, dass es da so einen leichten Akzent, den sie nicht so richtig einordnen konnten, wo sind die jetzt her? Sind die aus Schottland oder aus Wales oder so? Und ich dann gefragt wurde, ich sage, nein, ich bin nicht aus Wales, ich bin aus Berlin. Da war dann das Erstaunen sehr, sehr groß.
Das glaube ich gerne. Wobei, ich habe festgestellt, dass viele von den englischsprachigen Bands da gar nicht große Berührungsängste hatten, sondern dort einfach gesagt haben, ja klar, ist halt eine Band from Germany. Wir wissen ja, dass die Deutschen in Sachen Computermusik gut unterwegs sind. Kraftwerk haben ja im Prinzip die halbe Welt inspiriert. Ihr dann halt eben in den 80ern, ne?
Ja, aber es ist schwer schon irgendwie, also speziell zwischen Großbritannien und Deutschland schon eine gewisse Rivalität irgendwie, die eine lange Geschichte hat. Also das ist auch, zum Beispiel die besten Fußballspiele sind eigentlich immer die Deutschland gegen England, also auch von meiner Seite her. Deswegen, für die war das so German Invasion Second Part, als wir da in Top of the Pops aufgetreten sind.
Lustigerweise können da die Engländer auch gut drüber lachen, ne?
Ja, klar, also ich finde, da kann man ja auch drüber lachen. Also ich meine, das British Sense of Humor ist überhaupt nicht zu verachten. Das ist, da können sich die Deutschen tatsächlich ein Scheibchen von abschneiden manchmal.
Ruckzuck sind 40 Jahre vorbei. Ihr seid beim 40-jährigen Bandjubiläum angekommen und ihr feiert das ja wirklich in einem ganz großen Stil mit Orchester. Mhm. Jetzt sag ich mir mal, ihr habt viel im Studio getüftelt. Live aufzutreten ist ja nochmal eine andere Sache als im Studio, was wirklich so, wo man auf den Millimeter genau alles so machen kann, wie man es gerne hätte. Jetzt habt ihr auch noch ein Orchester, mit dem ihr aufgenommen habt und mit dem ihr auch noch auf Tour geht. Wie schwierig ist das denn eigentlich, eine Band und ein ganzes Orchester so auf eine Linie zu kriegen, dass alle wissen, was sie tun?
Also musikalisch gesehen ist es eigentlich überhaupt nicht schwierig. Es bedarf nur sehr präziser und kompetenter Vorbereitung. Das Problem liegt eher in der Logistik. Also Einmal irgendwie, wann hat so ein tolles Orchester wie das war jetzt bei der Filmorchester Zeit für uns? Wie kriegt man irgendwie die Leute dann irgendwie also wenn man mit denen dann auch tourt, irgendwie dazu, dass sie also praktisch mit uns immer zur gleichen Zeit an den gleichen Orten sind. Also das war halt die goldene Gelegenheit für uns, weil wir hatten diese Idee, irgendwann mal mit einem Orchester was zu machen, eigentlich von Anfang an. Also spätestens als ich damals im Sommer 1983 ein Stück geschrieben habe namens Lassie Come Home für das zweite Album, hing das irgendwie über uns, irgendwie diese Idee, dass man das mal machen könnte, weil speziell dieser Song aus so vielen verschiedenen musikalischen Teilen bestand, die eigentlich danach geschrien haben, mit einem Orchester umgesetzt zu werden. Und es gibt einfach, also sagen wir mal, in dem Kern, in dem Selbstverständnis von Alphaville-Musik irgendwie so einen symphonischen Ansatz, der sich also mit einem Orchester hervorragend umsetzen lässt. Und dann sind aber 40 Jahre vergangen. Und dann, weil es immer wieder andere Pläne, andere Projekte kamen, die dazwischen kamen. Und dann gab es eben 2019 Ausbruch der Pandemie. Auf einmal wahnsinnig viel Zeit. Wir hatten also die ganzen Konzerte, Tourneen und so, das war ja alles abgesagt. Der Lockdown kam. Wir saßen wieder in unseren Studios und dann kam die Zusage von den Babelsbergern und da haben wir zugeschlagen und gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch. Und dann habe ich noch zwei wirklich hervorragende Arrangeure, Max Knoth und Christian Lohr. Mit Christian hatte ich vorher schon zu tun für eine Fernsehsendung. Meilensteine war das damals, wo er auch Arrangements so in orchestraler Richtung von Alphaville-Stücken gemacht hat. Und ich wusste, der Typ hat's drauf. Und Max Knoth war eine Empfehlung von der Deutschen Grammophon, auch ein ganz, ganz hervorragender Mitstreiter. Und ja, mit diesen beiden und dem Orchester konnten wir das dann wirklich, wie ich finde, in ganz, ganz überraschend guter Art und Weise umsetzen, weil der Plan, der dahinter stand, eben nicht der war, dass ein Orchester einfach so Alphaville-Stücken hinterher spielt, sondern für mich war es einfach eine spannende Idee, rauszukriegen, was mit dem Orchester eigentlich möglich ist. Also wie verändert das unsere Musik? Und was für neue zusätzliche Möglichkeiten tun sich da auf? Und ich glaube, das ist der eigentlich faszinierende Punkt an dieser Produktion gewesen, dass nämlich die Stücke tatsächlich eine Veränderung erfahren haben, die also sehr, sehr überraschend und auch sehr beglückend sein kann, finde ich.
Was hat dich denn da so am meisten überrascht durch den Einsatz der einzelnen Musiker in diesem ganzen Orchester? Das sind ja mehr als 20 Leute da, die dann gleichzeitig dort dann die Musik spielen.
Also live ist es so, bei der Produktion, bei der eigentlichen Produktion waren es ja noch wesentlich mehr Leute. Überrascht hat mich eigentlich, also die Herangehensweise. Wenn man eine Rockshow macht, dann hast du irgendwie, dann ist da dieses improvisatorische Momentum irgendwie das Entscheidende, ne? Die Art und Weise, wie du mit dem Publikum kommunizierst, während du spielst, irgendwie, das verändert die Musik permanent. Kein Konzert ist wie das andere. Wenn du mit einem Orchester auftrittst, dann ist es genau das Gegenteil. Das heißt, es ist, als wenn du eine Spieluhr anstellst. Das ist alles genau, du musst alles, was passiert auf der Bühne, musst du dir vorher genau überlegen. Weil du hast überhaupt keine Möglichkeit, an dem Ablauf irgendwas zu verändern, wenn die Show losgeht. Also es ist wie eine Theateraufführung praktisch. Und das ist auch für einen selbst als Musiker eine gewöhnungsbedürftige Situation, weil du eben nicht, also weil du hängst auf einmal wie so ein kleines Zahnrädchen in so einer größeren Maschine drin und bist nicht mehr irgendwie so der einsame Leadsänger, der irgendwann mal sagt, irgendwie, wir spielen jetzt mal also mit einem Zeichen oder so, wir spielen mal den Instrumentalpart jetzt 16 Takte länger oder wir lassen das mal weg oder springen mal ins nächste Stück rein oder machen irgendwie ein Medley aus drei Sachen irgendwie, anstatt die jetzt alle einzeln durchzuspielen. Also diese Möglichkeiten gibt es alle nicht, ne, weil die sitzen da vor ihren Notenblättern und spielen das, was da draufsteht. Und das ist auf der anderen Seite natürlich wiederum Hat das, also ist das natürlich eine absolute Qualitätsarbeit, die du dann ablieferst. Ne? Das ist wirklich alles ziemlich perfekt. Hängt natürlich von dem Orchester ab, aber bei den Babelsbergern muss man sich da keine Sorgen machen und bei Alphaville, also der Band Alphaville auch nicht. Aber wir sind auf einmal also Bestandteil eines größeren musikalischen Organismus. Und das ist natürlich eine ganz, also ja, sehr faszinierende Erfahrung für uns alle.
Weil du es ja gerade gesagt hast, dass du da schon ein bisschen umdenken musst, auch so, was so das Planen angeht, eines Konzertabends. Was macht das mit dir als Sänger, wenn da so ein riesiges Orchester mit dir gemeinsam den Sound von der Bühne ins Publikum bringt?
Gar nichts. Also das ist für mich völlig unerheblich, wie viele Leute hinter mir stehen, solange wie das alles funktioniert. Also weil ich, also gerade jetzt bei diesen Auftritten, bei einer Rockshow ist es so, dass du kannst dich mal versingen, du kannst mal einen Fehler machen, du kannst mal eine Fehlintonation haben oder sonst irgendwas. Das geht unter irgendwie in diesem Druck, in diesem Rock'n'Roll, den du irgendwie da abzimmerst. Bei so einer symphonischen Umsetzung irgendwie hörst du jeden Fehler ganz genau. Das heißt, ich bin eigentlich während meiner Performance vollkommen fokussiert auf mich selbst und also auch extrem abhängig davon, dass alle anderen alles richtig machen. Und das ist also das ist wirklich wie so eine Meditation fast irgendwie. Also in dem Moment, wo die Musik losgeht oder sowas, bin ich einfach in einer anderen Welt. Und das andere ist allerdings die Zeit zwischen den einzelnen Stücken. Normalerweise fackeln wir da nicht lange. Wir spielen irgendwie eine Nummer zu Ende, warten, bis der Applaus irgendwie so abgeebbt ist und hauen dann die nächste rein. Hin und wieder mache ich mal eine Ansage oder sowas. Hier, und das war gar nicht geplant, ist es so, dass ich wirklich zwischen den Stücken irgendwie ganz lange mit dem Publikum rede. Einfach weil es das Setting, irgendwie die Art und Weise, wie die Musik dargebracht wird, wie die Musik jetzt klingt mit dem Orchester, eine vollkommen andere Situation abbildet, wo ich ja auf einmal das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie was, ich muss, aber ich möchte jetzt gerne mit den Leuten kommunizieren, über die Stücke reden, irgendwie sagen, wo das herkommt, warum wir das Stück genommen haben. Also das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schulmeisterlich, ist aber gar nicht. Also ist nicht meine Art, irgendwie so schulmeisterlich zu reden, sondern es ist irgendwie mehr so anekdotisch und auch ganz, ganz unterhaltsam und witzig für das Publikum. Also ja, es ist eine vollkommen andere Art von Auftritt, in jeder Beziehung. Also nicht nur, was während der Musik stattfindet, sondern auch, was zwischen den einzelnen Stücken stattfindet. Und das Dritte ist, wenn du eine normale Pop- oder Rockproduktion machst, dann hast du die, wenn du die aufgenommen hast, fix und fertig da. Und wenn du sie dann in der Stereoanlage oder so spielst oder sowas, klingt die eben, wenn sie gut gemacht ist, 1A. Und wenn du die auf die Bühne bringst, musst du immer Abstriche machen. Du hast immer Einschränkungen, von der Frequenz her, von technischer Natur und so weiter. Es kommen natürlich andere Aspekte dazu, eben dieses improvisatorische Moment und dieser Moment des Erlebens, der das irgendwie ausgleicht. Aber beim Orchester ist es genau umgekehrt. Das heißt, was ein Orchester, das ist ein irrsinniger Klangkörper, was der in der Lage ist, irgendwie musikalisch, klanglich rüberzubringen, das kannst du in einer Aufnahme technisch selbst heutzutage nicht komplett hundertprozentig einfahren. Das heißt, den wahren Klang und die wahre Schönheit dieses Klangs erfährst du tatsächlich erst bei der Live-Performance. Also ein Orchester klingt live natürlich besser als aufgenommen, das ist überhaupt keine Frage. Und das ist eben auch ein ganz, ganz toller Effekt, den das hat irgendwie auf so eine Live-Performance in Verbindung mit Rockmusik und Popmusik und eben diesen symphonischen Arrangements. Das heißt, man hört diese Stücke auf einmal in einer Klangfülle und in einer, ja, finde ich, also kann man sagen, in einer Schönheit, die man so von der Aufnahme her einfach nicht kriegt, ne?
Ich habe mir die Tracklist angeguckt von eurem Konzert in der Alten Oper in Frankfurt und ich habe gestaunt, dass Big in Japan schon als dritter Titel dran ist.
Ja, wir spielen den allerdings auch unsere normalen Rockshows relativ früh immer. Also wir haben ja genug Hits. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie, also ja, das spielen wir mal lieber hinten am Schluss oder sowas, sondern wir kommen irgendwie eigentlich Also natürlich sind die Singles und die erfolgreichen Singles natürlich so die Brennpunkte und die streuen wir wie so eine Perlenkette über das gesamte Set und die machen natürlich diese Höhepunkte, aber also ich denke mal, vom Repertoire her können wir uns das leisten, irgendwie als drittes Stück irgendwie Big Chopin zu spielen.
Das bedeutet das auf jeden Fall. Also wir haben genug von den Sachen, die ihr kennt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht einfach ist, wenn man eben so viele verschiedene Songs hat. Und man mag sie ja alle irgendwie, die Songs, die man verbrochen hat während eurer ganzen Karriere. Wie schwer war das dort, auf Sachen zu verzichten? Also auf Songs zu
Ja,
verzichten für
schwierig.
das Album?
Das ist schwierig. Also das ist, wir haben dann irgendwie die Auswahl getroffen nach rein musikalischen Gesichtspunkten. Das heißt, wie wird sich diese Produktion auswirken auf diesen Song? Wird es diesen Song irgendwie was Bestimmtes damit, was Besonderes damit machen oder wird es mehr so eine 1:1 Umsetzung werden? Und immer wenn wir das Gefühl hatten, nee, es ist keine 1:1 Umsetzung, sondern das verändert den Song, es macht irgendwas damit, dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das Stück. Die einzige Ausnahme, die wir gemacht haben, war Forever Young. Das ist tatsächlich einfach nur eine 1:1 Umsetzung. Da ist nichts anderes als das, was man irgendwie so von der herkömmlichen Version kennt. Weil das einfach bei Forever Young, also das wäre einfach scheiße. Das wäre einfach scheiße, dieses Stück zu verändern. Also, weil das ist immer noch, also die Version, die wir gemacht haben, ist also auch, also verglichen mit allen Coverversionen, die jemals davon gemacht worden sind, mit Abstand die beste Version, die jemals irgendwie gemacht worden ist und die jetzt eigentlich aufgrund dieser Umsätze mit dem Orchester im Prinzip ihre finalisierte Form hat, weil dieser symphonische Aspekt war von Anfang an in der Nummer drin. Also was, wenn man zum Beispiel auch das, was bei Coverversion immer rausgenommen wird, dieser Bach-Trompetensatz und so weiter, genau das kann man jetzt tatsächlich kongenial umsetzen und da muss man nichts verändern, sondern das muss man einfach nur so nachspielen.
Das glaube ich aufs Wort, weil das macht ja Sinn. Das, was ihr damals auf den Synthesizern gemacht habt, war ja im Prinzip, ihr habt da ein komplettes Orchester ersetzt in eurer Version, ne? Wenn man das so will.
Ja, klar, weil das ist einfach, also ich glaube, das ist eben das, was Alphaville-Musik generell auszeichnet. Die entsteht eben an Synthesizer, an polyphonen Synthesizern. Und polyphone Synthesizer sind nichts anderes als so eine Art Mini-Orchester. Man kann damit irgendwie so in avantgardistische Klangrichtungen gehen, was nicht so Alphavilles Sache ist, weil wir eben sehr melodieverliebt, sehr harmonieverliebt sind. Und wenn man eben diese Tendenz in sich hat, dann gehen die Stücke automatisch immer in so eine musicalartige, in eine operettenartige oder opernhafte Richtung. Und deswegen war und ist Alphaville meiner Ansicht nach irgendwie wirklich der ideale Ideengeber für so eine musikalische Präsentation. Und ich denke auch, dass das nicht das letzte Album sein wird, was wir in dieser Richtung machen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und das möchte ich eigentlich auch hören. Und ihr habt ja, wie gesagt, noch Songs über. Wir stellen das gerade fest, die Radiogemeinde erlebt ein nicht enden wollendes Revival der 80er Jahre Popmusik, wo ich staune, die Hörer in Sachsen fahren total auf Jerusalem ab. Und ich habe da mal geguckt, der ist auf dieser DDR-Platte, die es mal gab, von Amiga von 1988, gar nicht drauf. Also, der ist nicht so oberbekannt gewesen in der DDR, aber die Leute fahren total drauf ab. Kannst du dir das irgendwie erklären, wie das kommt?
Ist ein schönes Lied. Also das die eine Sache, die andere Sache. Also das ist nicht damals auf dem Sampler, auf dem DDR-Compilation, auf der DDR-Compilation drauf war, hatte tatsächlich politische Gründe. Und also es betraf nicht nur dieses Stück, sondern auch noch Summer in Berlin, wo also ist Summer in Berlin kein Stück über Berlin, sondern es ist ein Stück über West-Berlin. Es ist ein Stück über etwas, was es heute jetzt gar nicht mehr gibt. Also genauso wenig wie es Ost-Berlin gibt es auch nicht mehr. Ne, aber dieses Stück war war eigentlich eine Manifestation von unserem Erleben, in dieser eingekesselten, eingemauerten Stadt oder in diesem Stadtteil irgendwie zu existieren und zu leben und innerhalb dieser Widersprüche. Also zum Beispiel in einem Park zu liegen, in der Sonne, die Sonne zu genießen und in Sichtweite des Todesstreifens, halt in Sichtweite der Minenfelder und Selbstschussanlagen und so weiter und so weiter. Also das sind Kindergärten, die dann irgendwie da in der Nähe sind und so. Also es ist alles, es hatte sowas extrem Widersprüchliches. Diese Art von Schönheit war trotzdem da. Die Menschen hatten das Bedürfnis nach Schönheit, nach Ferien, nach Urlaub, nach Freizeit und so weiter. Ne? Und es war selbst in so einer seltsamen, bizarren Situation eben möglich, das zu machen. Und das war eigentlich das, weshalb wir das Stück damals eben geschrieben haben, irgendwie, weil diese Situation zu beschreiben, ist einfach ein künstlerisch einfach interessant. Und aber das war eben der Grund, weshalb es dann leider auf den Sampler nicht drauf geschafft ist. Aber wir hatten überhaupt kein Problem damit. Also wir waren froh, dass wir überhaupt also einen Fuß da in die Tür gekriegt haben und Musik irgendwie in der DDR irgendwie veröffentlichen konnten. Und ja, also ich finde auch, das ist, also ja, also dafür ist dann ein anderes Stück irgendwie auf dem Album gelandet. Ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, welches.
Ich habe auf alle Fälle.
Jerusalem ist ein. Ist, also es ist eigentlich, also genauso wenig wie Big in Japan was mit Japan zu tun hat, hat Jerusalem was mit Jerusalem zu tun, sondern es geht eigentlich um New York in diesem Song. Und das jetzt irgendwie auszuführen, warum das so ist, würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. Aber Jerusalem ist von als Komposition her einfach, also es ist wirklich ein wunderschöner, melodiöser, romantischer Song, der einen wirklich so wegträgt, irgendwie wie so ein Satellit. Und also es ist auch immer irgendwie so ein Staple gewesen für unsere Live-Shows. Also, obwohl der Song, nee, der war, glaube ich, sogar mal eine Single,
Ah
aber
ja.
ist eigentlich nicht so einer von den bekannteren Songs, das ist schon richtig.
Was mir bei eurer Musik immer aufgefallen ist, ihr habt so eine, ich weiß nicht, wie man das so sagen soll, wie man das am besten auf den Punkt bringt, ihr habt so eine positive Melancholie in eurer Musik. Woher kommt die?
Tja, woher kommt die? Das weiß ich auch nicht. Das ist, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es in einer Situation, also eine Melancholie entsteht ja immer dann, wenn man aus irgendeinem Grund betrübt oder traurig ist oder so, also einen Verlust spürt in irgendeiner Form. Und ich glaube, bei Alphaville ist dieser Moment des Verlustes immer verbunden mit einer Hoffnung. Und ich glaube, diese Hoffnung liegt einfach, also die drückt sich nicht, jetzt sagen wir mal, das ist mehr so eine ästhetische, also die drückt sich eher ästhetisch aus, eben dadurch, dass diese Melodien, aus denen diese Musik besteht, einen irgendwie da rausführt. Also diese Melancholie ist schön. Diese Melancholie hat einen traurigen, aber auch einen schönen Aspekt. Schönheit und Traurigkeit haben sowieso unheimlich viel miteinander zu tun, weil es liegt einfach. Die Schönheit ist ja sowas extrem Vergängliches. Und das sind ja immer nur Momente. Also wenn wir ein schönes Leben haben, dann haben wir dieses schöne Leben nicht die ganze Zeit, sondern nur in ein paar Momenten, also innerhalb von 80 Jahren. Und trotzdem sind diese Momente, obwohl sie jetzt dünn gesät sind, so groß, dass sie uns ein Leben lang irgendwie erhalten bleiben und in unserer Erinnerung vielleicht sogar also noch größer werden, als sie in Wirklichkeit waren. Und dieser Effekt steckt irgendwie auch in unserer Musik.
Ich war sehr überrascht, dich im Tauschkonzert zu sehen vor ein paar Jahren, weil du hast dort ein paar Ecken als Interpret gucken lassen, die ich so vorher von dir nicht gekannt habe und nicht vermutet habe. Guckst du die aktuelle Jubiläumsstaffel gelegentlich, wenn du Zeit hast?
Also ich schaue alle möglichen Musiksendungen an, wenn ich Zeit habe. Das auch. Und also ich bin auch immer sehr, sehr überrascht über Beiträge von verschiedenen Musikern. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Und also ich finde es toll, dass es immer noch funktioniert, weil ich fand es, also ich bin kein Freund eigentlich von diesen Talentshows und diesen ganzen Sachen. Und ich habe das auch immer abgelehnt, wenn das an mich rangetragen wurde, weil ich bin ja Musiker geworden, nicht deswegen, um irgendwie Leute zu unterrichten oder sowas. Oder oder irgendwie ein Lehrer zu sein oder sowas, sondern weil ich, also weil da auch eine Freiheit drin ist, ne? Also und also auch diese Verantwortungslosigkeit, die man als Künstler hat, dass man eben niemanden verpflichtet ist, dass man wirklich völlig verantwortungslos auch als Künstler sein kann, auch in seinen Aussagen, weil die Kunst frei ist, weil die Kunst ja niemanden tötet. Also das die also das ist es gibt zwar Propagandakunst und es gibt Kunst, die irgendwie politisch irgendwie, ob das jetzt Nazi-Kunst ist oder sozialistischer Realismus oder sonst irgendwas, womit ich offen gestanden weniger Probleme habe als mit Nazi. Also es gibt ganz hervorragende, also DDR-Maler aus der Zeit irgendwie, die also im sozialistischen Realismus gemalt haben, die ich also großartig finde. Aber selbst diese Kunst als Kunst, als solche, schadet niemandem. Und deswegen hast du als Künstler eigentlich, also du musst natürlich wissen, mit wem du dich einlässt, ne, mit welchen, also welchen politischen Gruppierungen du folgst oder sonst irgendwas. Aber das bist du ja als Mensch, als Künstler bist du niemandem und nichts verpflichtet. Und diese Freiheit, war mir immer sehr, sehr wichtig. Und das hat eben auch dazu geführt, unter anderem dazu geführt, dass ich irgendwie nie mich auf sowas wie Talentshows oder so eingelassen habe, wo ich Leute, ich habe das einmal gemacht, jetzt kürzlich, das war bei dieser, was war das, Voice of Germany, glaube ich, war das oder sowas, weil ich es musste. Aber ich wollte eigentlich nur mit dem diesem jungen Mann da zusammensingen, weil ich den wirklich toll fand. Ja, und da haben sie dann irgendwie gefilmt, wie ich ihm irgendwie erkläre, wie er da Forever Young singen soll. Irgendwie, das war irgendwie einfach. Das muss man keinem erklären, oder so. Aber die brauchten das. Naja, egal.
Klar. Wenn du noch mal so ganz weit zurückgehst an die Zeit vor Alphaville, gibt's da irgendwo eine Band in deinem Leben, ohne die du nicht Musiker geworden wärst?
Ja, da gibt es viele. Aber ich meine, es gibt eine Person, die für mich irgendwie also so eine Offenbarung war, als ich das erste Mal Musik von dieser Person gehört habe, das war David Bowie. Und also das war für mich immer der Leitstern an dem Himmel meiner, also an diesem Künstlerhimmel über mir, an diesem Firmament, was über mir geschehen hat, wo all diese ganzen anderen tollen Bands und Künstler irgendwie da als Sterne schimmerten, war Bowie irgendwie das Polarlicht oder der, ja, ne, der Leitstern einfach. Also ich kann tatsächlich so singen wie der auch. Ich kann irgendwie, aber ich habe das nie versucht. Ich habe immer, also Bowie war für mich eigentlich immer das Gegenteil von Followship. Also Bowie war für mich immer ein Symbol dafür, dass man sich nicht, also dass man eben an, dass man seinen eigenen Plänen folgen soll, dass man irgendwie, also auf jedem Album irgendwie was anderes probiert. Ne? Also es war ja immer so, dass jedes Mal, wenn der Typ ein neues Album gemacht hat, dann sprangen irgendwie die Hälfte der Fans ab und haben gesagt, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Der soll das machen, was sein Album davor gemacht hat. Und dann kam wieder neue dazu. Und so ein bisschen ist es eigentlich auch bei Alphaville immer gewesen. Also wir haben nie versucht, irgendwie ein Album, was wir gemacht haben, zu wiederholen, sondern wir haben immer versucht, irgendwie dann mit dem nächsten Album irgendwie so für uns neues Territorium zu erschließen. Und dieser Einfluss, der kam ganz eindeutig, diese Inspiration, irgendwie sich so zu verhalten, das war Bowie, ja. Und der war, ja, das war 1972 oder 73, als dieses Album rauskam, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Diesen Moment, als ich diese Platte aufgelegt habe, das erste Stück, wie das anfing. Ich wusste, das waren irgendwie 6 oder 7 Takte, das war irgendwie 2 Takte Schlagzeug, dann kommt dieser gewaltige Piano-Akkord da rein, aus diesem Piano-Akkord heraus diese 12-seitige Gitarre und dann geht dieses Stück los, also wo aus dieser Gitarrenform praktisch diese Stimme, also wo du das ist so eine Art von Stimme, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Das war irgendwie ganz klar ein Außerirdischer, der davon zu mir sang. Und ich wusste, nach 12 Takten irgendwie, wusste ich, dass dieses ganze Album von vorne bis hinten einfach nur Musik drauf hat, die also mich einfach umhauen wird. Und genau so war es dann. Und das war vielleicht sogar der Also es war jedenfalls künstlerisch gesehen einer der entscheidendsten Momente in meinem Leben, dieses Erlebnis, was ich da hatte.
Ihr seid auf Tour, ihr seid im Juni im Gewandhaus in Leipzig, kommt dann im November nochmal, ne? Wenn du an Leipzig denkst, was fällt dir da so ganz spontan ein?
Oh, da gibt es viele Sachen, die mir einfallen. Also Leipzig ist erstmal einfach toll. Also das Erste, was mir einfällt bei Leipzig, ist toll. Und also was ich an dieser Stadt immer großartig fand, war diese Innovationskraft, also dieser Intellekt, auch der in der Stadt drin sitzt, und dieses Spielen auch mit Stilen, also auch architektonisch gesehen. Wenn man da vor dem Gewandhaus steht und nach rechts blickt, nach links blickt, überall sind da architektonische Highlights. Irgendwie die Art und Weise, wie die Universität integriert ist in die Stadt. Das ist und natürlich, na, für uns natürlich auch, also ins Gewandhaus, es ist ein Neubau, aber es ist eben, das ist nicht das erste Mal. Wir haben vor, ich glaube, 12 Jahren schon mal da gespielt. Da hatten wir so ein kleineres Kammerorchesterensemble mit dabei und sind da aufgetreten im Gewandhaus. Aber das ist ja auch eine Legende, dieses Gewandhaus, diese Geschichte, die dahinter steckt. Und so, also Leipzig und der Zoo. Der Zoo ist großartig. Jedes Mal, wenn ich da bin, gehe ich ins Zoo. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie das Kind in mir halt. Ich werde nächstes Jahr 70, aber irgendwie.
Warum denn nicht? Man darf doch auch
Ja.
mit 70 oder mit knapp
Noch ins
70
Zoo
ins
gehen
Zoo
oder
gehen,
so.
natürlich.
Ja, solange sie mich nicht selber da ausstellen, ist alles okay.
Was ist denn dein Lieblingsplatz im Zoo in Leipzig? Hast du einen?
Also irgendwo einfach zu sitzen. Also man kann oder über diese Brücken da zu gehen oder in diesen Booten zu sitzen. Also das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ja, das ist also der Zoo gehört natürlich auch zu Leipzig, wie viele, viele andere Dinge auch. Also da in der Stadt rumzulaufen, ne, da die Kneipen, die Restaurants irgendwie, es gibt auch wirklich kulinarische Erlebnisse da. Also, und die Leipziger selber, also es ist wirklich für mich einfach ein komplettes Rundum-Erlebnis Leipzig. Ich bin immer wieder gerne da.
Ja, du bist im September in Dresden im Kulturpalast und auch ich denke auch zu Dresden fällt ja eine Menge ein.
Ja klar, also ich meine, Dresden ist anders. Dresden ist anders als Leipzig. Wie soll man das sagen? Das ist, also ich kenne Leipzig einfach auch ein bisschen besser als Dresden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind in Dresden noch nicht so oft gewesen. Und also ich weiß noch, dass mein allererster Auftritt war eine Filmvorführung, da war die Mauer gerade gefallen und die fand in Leipzig statt. Also Leipzig war das erste, praktisch für mich das erste Erlebnis, was ich hatte, irgendwie als kurz nach dem Mauerfall, als wir rüber konnten und mit den Leuten da reden konnten ja, unsere Musik da spielen konnten und ohne größere Einschränkungen oder so. Also Dresden ist für mich irgendwie so ein Ort, den ich noch mehr erkunden muss. Also wo ich noch große Erwartungen habe.
Ja, die werden bestimmt auch erfüllt. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du dann im Herbst dann in Dresden bist. Eine Frage, bevor.
Ich habe mal eine Frage, und
Ja,
zwar,
frag
gibt es
mich.
eigentlich so eine Art Rivalität zwischen Leipzig und Dresden?
Ja, die
Ist das?
gibt's, weil die Städte sind beide gleich groß, so von den Einwohnerzahlen her.
Und haben
Leipzig
da
ist.
beide eine ziemliche Geschichte auch,
Ja.
und natürlich, also da ist bestimmt eine Konkurrenz auch drin, ne?
Natürlich ist die da. Aber es ist eigentlich alles in allem, letzten Endes sind das alles Leute aus Sachsen und die sind auch da stolz drauf, dass sie aus Sachsen sind und die
Na
Leipziger
gut,
sind.
aber ich meine, weißt du, Schalke und Dortmund
Ja, na klar.
oder sonst irgendwas, also die sind auch aus der gleichen Gegend, ja, oder Köln und Düsseldorf. Also ich finde das völlig okay,
Ja.
wenn das so ist, ne?
Also
Also nach
ich.
außen ist man ja immer solidarisch. Nach
Na
außen
klar.
seid ihr alle Sachsen, und damit hat sich das. Und die Kölner und die Düsseldorfer sind halt Westfalen, das ist völlig klar. Aber so in den internen Beziehungen könnte ich mir vorstellen, ist da doch ein bisschen Konkurrenz und so. Und das Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist ja auch gut.
Richtig. Und das wissen die Leute auch. Und es ist, würde ich sagen, eine positive Rivalität. Auf jeden
Ja.
Fall. Mich interessiert noch eins. Du bist mit Alphaville als Band am Start, auch diesen Sommer. Ihr seid im Vogtland, ihr seid in Chemnitz, ohne Orchester, aber mit Linda von den Flirts.
Wie ist es denn zu dieser Paarung gekommen?
Keine Ahnung, das ist irgendwie, hat sich halt so ergeben. Also ich finde solche Kombinationen immer super. Also ich, also weil ich bin irgendwie so ein Team-Mensch und also ich, also auch was, also meine Beiträge in AlphaVille angeht, ist es eigentlich immer so, dass ich am besten funktioniere, wenn ich in einem Team von Leuten arbeite. Und also wo ich, wo alle ihre sagen wir, Fähigkeiten irgendwie so in einen Topf schmeißen können. Und ich meine, in einem größeren Rahmen gesehen ist es eben so, dass, also wenn man irgendwie, gerade wenn man, also jetzt nicht auf einem Festival spielt, wo man eigentlich schon wieder isolierter ist, sondern tatsächlich mit ein oder zwei anderen Künstlern zusammen auftritt, irgendwie ist es, hat das so einen Impact und irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine, wie nennt man das nochmal, wenn das alles so ineinander geht? Keine Ahnung, ich fällt das Fremdwort jetzt, dieses edle Fremdwort fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Synergie vielleicht.
Synergie, genau. Danke. Das war's. Und das ist organisiert wurde das irgendwie vom Veranstalter selber. Und ach so. aber ich habe da überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich finde das super. Ich freue mich irgendwie auf diesen Zusammenklang und ich freue mich irgendwie der Band und der Künstlerin zu begegnen. Also das da bin ich immer für zu haben.
Sehr cool. Ich danke dir sehr für die Zeit. Wir haben ja sogar noch ein bisschen überschritten, die ganze Geschichte. Ich habe noch 1000 Fragen. Wir laufen uns vielleicht demnächst persönlich über den Weg. Die 1000 Fragen, die hebe ich dann auf fürs nächste Mal.
Okay, super.
Können ich danke dir sehr, ja?
Ja.
Vielen danke. Dank. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Axel trifft Marian Gold von AlphaVille. Am 7. Juni spielen AlphaVille und das Filmorchester Babelsberg im Gewandhaus zu Leipzig. Am 13. Juni im Kulturpalast in Dresden. Im November nochmal in Leipzig und AlphaVille ohne Orchesterunterstützung spielen am 9. September in Greiz in der Vogtlandhalle und am 30. September in Chemnitz im Kraftverkehr. Mehr Infos findet ihr auf alphaville.earth. Axel trifft gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Wenn es euch gefallen hat, bitte eine gute Bewertung dalassen und abonnieren. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Ich bin Axel Metz, sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.